Bei der Weltkirchenkonferenz 1961, schon lange her, war zugleich die Integration des Internationalen Missionsrates in den World Council of Churches. Damals hat der bisherige Generalsekretär des Internationalen Missionsrates, der spätere indische Bischof Leslie Newbegin, gesagt, es wird alles davon abhängen, dass die Integration dazu hilft, dass die Kirchen missionarischer werden. Eine Hoffnung, die leider getrogen hat. Und er hat dazu gesagt, das Leitmotiv für die Gemeinde Jesu aus allen Bekenntnissen muss immer sein, don't look on us, look on him. Schaut nicht auf uns, schaut auf ihn. Und dazu soll uns auch der heutige Bibelabschnitt, der Bericht aus dem Evangelium des Markus, helfen. Nicht wir sind die Seelsorger, wenn es hochkommt, sind wir kleine Helfer des großen Seelsorgers. Wir brauchen alle miteinander ein noch viel stärkeres Bewusstsein, dass Jesus da ist und uns leitet, trägt, die falschen Worte verhindert, die richtigen Worte eingibt. Wir leben in ihm. Das muss unsere Sehnsucht sein. Er, der ohne Ende hebt und trägt, die in seinem Dienst sich üben. Als die Bayern verloren haben gegen Lyon, da hat aus der Kurve mit den Bayern-Fans immer wieder geschallt, üben, üben. Da sei noch nichts können, die in seinem Dienst sich üben. In seinem Dienst. Und jetzt Markus 9, ab Vers 14. Und sie kamen zu den Jüngern, nämlich die vier, die mit Jesus auf dem Berg der Verklärung gewesen waren. Sie kamen wieder zur übrigen Jüngerschar, und sie sahen eine große Menge um sie herum, und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn, Jesus, sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Wo dieser sprachlose Geist ihn erwischt, reißt er ihn, er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, aber sie konnten es nicht. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Auch eine Form des Tragens Jesu, dass er uns ertragen muss, sowohl zu den Jüngern gesprochen, dieses ungläubige Geschlecht. Wie lange muss ich euch eigentlich noch heben, tragen und erretten? Bringt ihn doch her zu mir. Der Vorwurf doch offensichtlich an die Jünger, was habt ihr denn versucht? Das schafft ihr doch gar nicht. Warum habt ihr nicht zu dem Vater gesagt, einen Moment noch, Jesus muss bald wiederkommen, der allein kann helfen? Warum habt ihr euch überhaupt vermessen an diesem Befreiungsdienst? bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Sobald er ihn sah, ohne ein Wort des Exorzismus. Und Jesus fragte den Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach von Kind auf. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du etwas kannst, alle Dinge sind doch möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus, und der Knabe lag da wie tot, so dass die Menge auch sagte, er ist tot. Jesus jedoch ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als Jesus heimkam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und Jesus sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Wir lernen Jesus kennen als den großen Seelsorger, der vom Berg der Verklärung wieder in die Niederungen dieser Welt kommt. Er war verklärt worden, wie kein Färber auf Erden seine Kleider und seine Gestalt hell machen konnte. Und die Stimme des Vaters hatte gesprochen, dieses klärende Wort, das ist mein lieber Sohn. Die Ordination des Herrn Jesus zum Leiden. An ihm habe ich Wohlgefallen, den sollt ihr hören. Aber Jesus bleibt nicht in der Herrlichkeit, sondern er geht zu seinen ohnmächtigen Jüngern. Ihr sollt nicht davon reden, bis des Menschen Sohn auferstanden ist. Das, was Jesus nach der Auferstehung getan hat, hat er schon vorher getan. Aus der Herrlichkeit des Vaters zu seiner verschreckten Jüngerschar. Davon leben wir in unserem Dienst. Noch wenn wir im Vorbereitungszimmer in der Sakristei sind. Herr, du siehst meine Ohnmacht. Du siehst mein Konzeptchen. Das ist doch nicht dein Wort. Gib mir dein Wort, dass er herniederkommt in unsere Niederungen. Und dann das wahrmacht. Ich habe es jetzt schon zweimal zitiert, Matthäus 8, Vers 17. Und Jesus heilte viele Besessene und Krankheit, auf das erfüllt würde, was geschrieben ist beim Propheten. Er trug unsere Lasten, Beziehung zu Jesaja 53. Er hat unsere Lasten getragen. Dazu ist er gekommen, um unsere Lasten zu tragen. Wir lernen Jesus kennen als den großen Seelsorger. Wie lange ist's her, dass ihm's widerfahren ist? Der Vater hat auch schon die ganze Leidensgeschichte erzählt, wie das Kind ins Wasser fällt, ins Feuer. Wäre nicht die Diagnose jetzt möglich? Ach, es geht um Seelsorge, dass da ein geplagter Vater ist. Und Jesus macht das wahr, was schon in Psalmen ausgesagt ist. Schüttet euer Herz vor ihm aus, liebe Leute. Das Beten ist uns so einfach gemacht. Wir dürfen dafür bitte all die Namen nennen, die uns auf dem Herzen liegen. und unser Herz ausschütten mit all dem, was uns bedrängt. Schüttet euer Herz. Jesus fragt danach. Er hat sich doch mit dem Arzt verglichen, der für die Kranken gekommen ist. Und der Arzt fragt jetzt, wo fehlt's? Und wie lange plagt sie schon? Und wie ist der Schmerz? Zieht er sich herauf bis zum Knie oder nicht? Fühlt sich das Bein heiß an? Er möchte hören. Seelsorge besteht in erster Linie im Zuhören können. Lange Zeit war in Württemberg der Leiter des altpietistischen Gemeinschaftsverbandes, der Pastor Immanuel Krötzinger. Es hat lange gebraucht, bis man überhaupt aus seinem Mund einen Satz hörte. Er konnte aufregend zuhören, stille sein, bis einer angefangen hat auszupacken. Und zu meinem Seelsorgeauftrag gehörte im Dienst der Prälatur Ulm viele Kontakte mit Abgeordneten, mit Oberbürgermeistern, mit Landräten. Und damit ich nicht bloß Small Talk mache und mit den Leuten die Zeit wegnehme, habe ich oft gefragt, was macht Ihnen schlaflose Stunden in den Nächten? Der Landrat von Biberach gesagt, haben Sie 2 Stunden Zeit, mindestens das brauchen wir. Und ich habe keinen erlebt von diesen Big Shots, der gesagt hat, ach ja, ich schlag mich so durch. Das Herz war übervoll von dem, was diese Leute, die oft gescholten werden von Medien, von Bürgern, an Verantwortung tragen und kaum tragen können. Die bloß gewartet haben, dass es einer mal anhört und dann sagt, dürfen wir drüber beten? Oh ja. Den Namen des Herrn anrufen. Vor ihm ausbreiten, nicht vor dem Chefbuch. Ich bin bloß Mittelsmann. Jesus konnte zuhören, wie lange ist es her und wie hat sich das ereignet? Die große Anteilnahme des Seelsorgers Jesus, nicht ein billiges Spiegeln nach Rogers, ach so ist das bei Ihnen, sondern wirklich ein anteilnehmendes Interesse. Jesus, der Seelsorger, der große Erbarmer, das die Vokabel Planchnisteis steht in Matthäus 9, aber diese ganze Geschichte ist auch davon geprägt, es drehte ihm die Eingeweide um, so haben wir das immer in der Exegese gelernt, dass Jesus bis ins Innerste hinein erbebte vor Mitleid mit den armen, armen Menschen. Jeremia, so oft ich dein gedenke, stürmt mein Herz dir entgegen, ich muss mich deiner erbarmen. Wenn auch nur ein Quäntchen dieser Gesinnung unseres Seelsorgers Jesus uns anstecken würde, wenn wir Anteil haben könnten an seiner Art, das riesengroße Erbarmen mit den törichten, dummen Menschen, bei jeder Entschuldungsmaßnahme, bei jedem Ehebruch ist so viel Dummheit mit dabei, bei jeder Erziehungsschwierigkeit, dass man sagt, sind das noch Menschen, die überhaupt einen Verstand haben, dass sie so mit ihren Kindern umgehen? Und dass wir uns nicht erregen, sondern Erbarmen haben. Dieses Erbarmen Jesu mit diesem Vater, Jesus als Seelsorger, als er sah, dass das Volk herzulief, bedrohte er den unreinen Geist, er nimmt den kranken Sohn auf die Seite. Er nahm ihn vor dem Volk, besonders, so heißt Markus 9, bei dem verschlossenen Menschen. Danke für den Hinweis gestern, bewegend am Schluss des qualifizierten Vortrags. Bitte jetzt nicht mich anfragen als Befreiungsspezialisten quer durch die Republik. Wir haben schon viele Brüder und Schwestern kaputt gehen sehen, die mit Büchern Verlautbarungen reden, sich selbst als Befreiungsspezialisten bekannt gegeben haben. Und der Teufel hat sich erwiesen als der Fürst dieser Welt. Da hat Jesus von ihm gesprochen. Der Starke. Der lässt sich nicht so leicht seine Beute entreißen. Jesus nahm ihn vor dem Volk besonders. Schwäbisch gesagt, Befreiungsdienst verträgt das Schnaufen nicht. Man kann es kaum drüber reden, man kann über manche Seelsorgeprobleme reden, aber das Ringen mit dem Fürsten dieser Welt ist ganz schwierig, das auch nur in einen größeren Kreis hineinzutragen. Und dann der Ruf Jesu, des Befehlende als Seelsorger, fahre aus von ihm und fahre nicht wieder in ihn. Das hat mich die ganze Nacht über bewegt, diese Frage, die auftaucht in unserer Mitte. Wenn man doch bekehrt ist, sind wir versetzt aus dem Reich der Finsternis, aus der Obrigkeit der Finsternis, in das Reich des lieben Sohnes? Ja, natürlich. Aber dann gilt doch, der Satan hat euer Begehr, dass er euch sichten möchte wie den Weizen. Aber ich bin auch noch da. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Du wirst vom Satan, Petrus, von allen Seiten versucht werden, durchgerüttelt werden in diesem Sieb. Du sollst ausgesiebt werden. Dass wir bestehen können gegen die listigen Anläufe des Satans, Epheser 6. Das ist an Bekehrte geschrieben. An Bekehrte ist erst 2. Korinther 2 geschrieben, denn uns ist wohl bewusst, was der Satan im Sinn hat. Er möchte doch uns herumkriegen, die wir in seinem Dienst uns üben. Aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Trostwort des Herrn Jesus. Paulus nimmt sie auf seine Weise auf. Seid stark im Herrn und der Macht seiner Stärke. Da immer die Frage, wo wir unseren Akzent setzen, wo wir betonen. Blumhardt-Wort, Jesus ist Sieger. Wir betonen gern, Jesus ist Sieger. Er hat die Mächte der Finsternis entmachtet. Blumhardt hat betont, Jesus ist Sieger. Nicht der Pfarrer Blumhardt von Mödlingen. Jesus ist Sieger. Er hat sich in seinen Verteidigungs- und Klärungsschriften immer wieder dagegen gewandt, dass er als ein großer Wundertäter angesehen wird. Alle Macht ist bei Jesus. Jesus, der große Seelsorger. Aber nun ist Jesus nicht nur ein Vorbild für rechte Seelsorge bei uns, nicht nur Exemplum, sondern Sakramentum. Wir können an ihm teilhaben, wie im Sakrament des Mahls in Brot und Wein mit ihm verbunden sein. Deshalb will die Art des Herrn Jesus nicht nur auf uns abfärben, sondern wir dürfen Teilhabe an ihm gewinnen. Also Jesus als der Seelsorger, Ihnen schon längst bekannt, oft in Predigten ausgelegt. Ich wiederhole nur, was mir neu wichtig geworden ist. Zweitens, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Das war die Frage der Jünger. Der Vater, als Jesus, als du nicht da warst, hat ihn zu uns gebracht. Und warum haben wir das nicht geschafft? Du hast doch auch uns geboten, macht Kranke gesund, treibt böse Geister aus. Was ist der Grund dafür, dass wir es nicht geschafft haben? Und das ist die Frage, die ja sie umtreibt, uns umtreibt, auch gerade heute Morgen. Lassen Sie mich ein paar Antworten geben, die gar nicht unmittelbar mit dem Text zu tun haben, obwohl wir jetzt bei einer Bibelarbeit sind, aber seit gestern Abend bewegt mich diese Frage noch doppelt. Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Ich möchte in einer anderen Ecke anfangen. Der große jüdische Rabbi Maimonides hat einmal gesagt, es gehört zu den besonderen Gnaden Gottes, die er älteren Menschen gewährt, dass er ihnen noch einmal eine besondere Zulage zu ihrem Lebensalter gibt, sozusagen, dass sie ihre Hausaufgaben noch machen, dass sie, so sagt Maimonides, ohne die Pflicht der täglichen Aufgaben und ohne das Behindertsein durch mancherlei Lüste, die sonst in der Lebensmitte da sind, neue Erkenntnis gewinnen. Und ich danke Ihnen, verehrte Geschwister, dass diese Tage auch meiner Frau und mir geholfen haben, Erkenntnis zu gewinnen, an manchen Fragen auch weiterdenken zu können vor dem Herrn Jesus in der Frage, wie denkst du, Herr Jesus, über diese Dinge? Und so möchte ich sagen, warum konnten wir oft nicht austreiben? Die Antwort von Blumhardt haben wir gehört, weil wir das verlernt haben, den Exorzismus. Erster Versuch einer Antwort, weil das Böse viel umfassender ist, als wir es uns vorstellen könnten. Wir haben gestern gehört, Pendeln, Gläserrücken, Tischchenrücken können Einstiege sein. Aber ist immer bewusst geworden, dass es fast unmöglich war, einen alten Nazi zu bekehren? Wenn einer gläubig gesagt hat, Heil Hitler, das war eine religiöse Formel, das Heil ist in ihm. Der hat Jesus abgeschworen, dass das Heil in ihm ist. Vielleicht haben wir Christen das auch viel zu wenig ernst genommen, dass nicht darum geht, dass jemand wieder in die Kirche eintritt, sondern dass ein Lossagegebet braucht. Von den falschen Götzen. Und beim Kapitalismus, wenn wir Entschuldungsmaßnahmen in unseren Gemeinden haben, geht es ja nicht bloß darum, dass Leute nicht ihr Geld verwalten können, sondern die hängen an diesem Mammonsgott, die kommen überhaupt nicht los. Der Geist der Lüge, der Sexualisierung, der Fernsehsucht, das Betäuben durch die Musik. Wir sind umgeben von Bereichen, die der Macht, die der Fürst dieser Welt in seiner Macht besetzt hat. Und da ist schon viel, wenn wir am bösen Tag Widerstand tun und das Feld behalten können, die Stellung halten können, einbrechen in dieses Reich der Finsternis, ist fast unmöglich. Nur unter dem Schutz seines Namens. Als ich junger Pfarrer war, ich habe es in einem dieser kleinen Büchlein beschrieben, bei einem Regionalposaunentag im Schwarzwald, kommt ein Mensch auf mich zu, ich habe einen Brief für Sie, ich stecke ihn ein, kriege bei der Feierstunde furchtbaren Herzanfall, wie ich noch nie hatte, der Arzt kommt in die Sakristei, als die Bläser ein Zwischenspiel machen, der sagt nachher, haben Sie irgendwie Verbindung mit dämonischen Mächten? Ich habe gar nicht mehr an den Brief gedacht. Es gab eine große Seelsorge. Ich habe nachher den Menschen, der geplagt war, gefragt, wie haben Sie denn mich gekannt? Wir kannten uns doch gar nicht. Und ich hatte auch keinen dunklen Anzug an, dass Sie erkannt hätten, dass ich ein Pastor bin oder sowas. Da hat dieser Mensch gesagt, staunen. Man sieht's doch einem Menschen auf 10 Meter Entfernung an, ob er an dem Tag schon den Namen angerufen hat. War ein Mensch, der es abgeschworen hat, dem Namen des Herrn Jesus. Der auch in der ganzen Seelsorge nicht wollte, dass dieser Name ausgesprochen wird. Deshalb ist die Seelsorge verpufft. Da ist mir erstmal aufgegangen, was wir am Namen des Herrn Jesus haben, Jehoshua, der Helfer, Gott in Person. Man spürt einem Menschen ab, ob er in dieser Welt, dieser dämonisierten Welt, den Namen des Herrn Jesus angerufen hat. Die Aufklärung, von der uns gestern berichtet wurde, hat den Glauben an den Teufel als Aberglauben, als Ammenmärchen bezeichnet und hat das Böse nur noch im Unmoralischen gesehen. Lessing, nicht? Das Böse ist das Unmoralische. Und Dietrich Bonhoeffer hat das klar erkannt, dass die große, so sagt Bonhoeffer, die große Maskerade des Bösen alle ethischen Begriffe durcheinander gewirbelt hat. Wir können uns gar nicht mehr drin verstecken, dass alles unmoralisch ist das Böse und das Böse ist das Unmoralische. Sie erleben es doch heute, dass Dinge, die noch vor 10 Jahren unmöglich gewesen wären, dass wir darüber sprechen. Heute um gesellschaftliche Anerkennung. Der Bundeskanzler lobt den regierenden Bürgermeister von Berlin, dass er sich zu seiner Lebensform bekannt hat. Was für ein Begriff mit Bekennen, das ist heute Bekennen. Und wenn er selbst gefragt wird, ob er sagt, so wahr mir Gott helfe, sagt, das ist ein Ding, das ist ein stille Kämmerlein, gehört nicht in die Öffentlichkeit. Und es geht auch bei der Anerkennung dieser besonderen Lebensformen um Toleranz, um eine Wiedergutmachung, was wir an den armen Menschen Böses getan haben seit Jahrhunderten. Ach so, ja natürlich, Wiedergutmachung ist das. Große ethische Aufgabe. Die Maskerade des Bösen hat alle ethischen Begriffe durcheinander gewirbelt. In dieser dämonischen Welt ist es gut, geschützt zu sein von Jesus, dem Namen, den wir anrufen dürfen. Wird in der Apostelgeschichte berichtet von den 6 Söhnen oder 7 Söhnen des hohen Priesters Kephas, die sich erkühnt haben, im Namen des Herrn Jesus Dämonen auszutreiben, im Namen des Jesus, den Paulus verkündigt, und der böse Geist sprang unter sie, wirbelte sie richtig herum, riss ihnen die Kleider vom Leib und sagte, Jesus kenne ich wohl, Paulus auch, aber wer seid denn ihr? Im Namen des Herrn Jesus ist Kraft, aber die Frage ist doch, wer sind wir, dass wir den Namen Jesus in den Mund nehmen? Warum können wir nicht austreiben? Weil unsere menschliche und erst recht unsere Pastorenkrankheit die Selbstgefälligkeit ist. Verständlich. Wie lechzen wir nach einem Gottesdienst, der uns an Leib und Seele mitgenommen hat, danach, dass jemand sagt, vielen Dank für dieses Wort. Und stattdessen kriegen wir am Ausgang, wenn wir die Hand reichen, gesagt, warum haben Sie nicht Frau Meier besucht, wissen Sie eigentlich nicht, dass die krank ist. Und wir könnten aus der Haut fahren, dass uns unser Defizit vorgehalten wird. Herr, habe Acht auf mich, töt in mir mächtiglich die Eigenliebe. Wird Allendorf gedichtet. Nicht Neid, Geiz, zuerst die Eigenliebe. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Wir können den bösen Geist so schlecht austreiben, weil es uns nicht in Fleisch und Blut übergegangen ist. Psalm 115, 1. Nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Non nobis. Nicht uns. Selbst bei den Wundern, die wir erfahren haben, wird doch selbst in gläubigen Kreisen gesagt, der hat ein Wunder erlebt und wir haben gebetet. Wann wird Jesus die Ehre gegeben? Er hat's getan. Don't look on us, look on him. Das macht es uns so schwer, mitzuhelfen dabei, den bösen Geist auszutreiben. Und damit bin ich beim Letzten und dann kommen wir wieder in Geschichte, weil es, wir können den bösen Geist, wir, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Weil es den einen braucht, der gegen die ganze geballte Macht des Satans allein die Vollmacht hat. Jesus. Und jetzt noch einmal zurück zur Geschichte, wie gesagt, die ist ja geprägt von zwei Missverständnissen. Diese Art fährt nicht aus, antwortet Jesus. Schlussvers, denn durch Beten und sie sehen durch die Fußnote, dass etliche Handschriften ursprünglich dabei haben, durch Beten und Fasten, die Exegeten sagen, na ja, das ist manchen Abschreibern eben hereingerutscht, weil das ein Begriff war, Beten und Fasten, und Daniel diente dem Herrn mit Beten und Fasten, und die Prophetin Hanna kam nicht mehr vom Tempel mit Beten und Fasten, und als die Apostelgeschichte 13, beteten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Das ist so ein Begriff gewesen in der Urgemeinde und in der schon im alten Israel, ein Doppelbegriff, wie wir sprechen von Heil und Wohl, wie von Glaube und Werke, Wort und Tat, Doppelbegriffe. Wir verkündigen das Heil durch Wort und Tat. Welche Gedankenlosigkeit. Wir verkündigen das Heil durch Wort und wir bekräftigen es durch die Tat, aber verkündigen kann man nur durchs Wort. Aber Sie lesen selbst in Grundsatzerklärungen diakonischer Werke, unsere Aufgabe ist die Verkündigung durch Wort und Tat. So sind uns manche Doppelbegriffe auch bei uns unsinnig gebraucht. Und so haben die manche Ausleger gesagt, naja, hier ist wahrscheinlich auch unsinnig gebraucht, Beten und Fasten, aber Jesus hat nur vom Beten gesprochen, so ist ursprünglich gemeint, meinen die Ausleger. Haben eigentlich die Abschreiber dann rein gedankenlos, assoziativ das gebraucht? Nein, die haben begriffen, dass es ein Beten gibt in letzter Dringlichkeit, wo das Essen und dass ich ein Glas Wasser brauche, völlig nebensächlich ist. Meine körperliche Befindlichkeit. Einer meiner Seelsorger, Dr. Helmut Lamparter, langjähriger Vorsitzender des Evangelischen Jungmännerwerks in Württemberg, als ich dort Leiter sein durfte, wenn wir zu Beginn unserer Landesarbeitskreissitzungen Gebetsgemeinschaft hatten, dann hat meist Helmut Lamparter am Schluss gebetet, gib, dass wir leben in deinem Wort. Pause, Pause. Ich habe schon besorgt immer wieder nach links geschaut, ob er einen Kreislaufzusammenbruch hatte oder er, der so viele Nachtstunden seine Kommentare schrieb, jetzt eingeschlafen ist. Aber dann tauchte er plötzlich putzmunter auf, war voll da, die Tagesordnung wurde durchgezogen. Aber das war fastendes Beten und betendes Fasten. Jetzt ist nichts anderes mehr wichtig, als ich möchte in ihm leben. Lass mich dein sein und bleiben. Lass mich in deiner Gegenwart verharren und verbleiben. Mach mein Gefühl mir rein und zart, das Böse zu vertreiben. Lass mich in deiner Gegenwart verbleiben. Das ist eigentlich das Fasten, so wie ich es verstehe. Das Wichtige ist das Beten, das Anrufen seines Namens. So hat die Urgemeinde immer wieder das Beten umschrieben, die seinen Namen anrufen. Die den Namen des Herrn anrufen. Das wichtigste Gebet ist doch morgens und abends Jesus mit dir. Ohne einen langen Wunschzettel an das Christkind oder sowas. Jesus mit dir. Wenn wenn Jesus antwortet auf die Frage, warum konnten wir es nicht austreiben? Wir. Sagt doch im Grund genommen Jesus, ihr könnt das gar nicht. Aber ihr dürft meinen Namen anrufen, ich kann's. Bringt ihn her zu mir. Johann Christoph Blumhardt hat am Ende seines Lebens, als er einmal gebeten wurde um eine Fotografie von sich, die Fotografie geschickt mit der Unterschrift, ich habe sie in meinem Büro hängen, so oft ich den Namen Jesus schreibe, durchdringt mich ein heiliger Schauer voll Inbrunst des Dankes, dieses Jesus mein zu wissen. Was ich an ihm habe, weiß ich jetzt erst recht, hat er als 82-Jähriger geschrieben. Jetzt erst recht. Jeder Lebenstag, der uns gewährt wird, kann uns da voranbringen, dass wir es erst recht wissen, was wir an Jesus haben. Nicht an mir, dem Wundertäter. Was wir an ihm haben. Das steckt doch drin. Diese Art fährt nicht aus durch Beten. Ich will euch keine Tricks sagen, wie ihr das machen müsst. Ich will euch keine Handreichung geben. Wichtig ist, dass ihr mich anruft über einem armen, geplagten Menschen. Ist doch interessant, dass Apostelgeschichte 3, und das zieht sich durch die ganzen Berichte der Apostelgeschichte durch. Was seht ihr auf uns, als hätten wir durch unsere Kraft den Kranken gesund gemacht? Den Kranken, über den sie gesagt haben, wir haben nicht Silber und Gold, aber was wir haben, geben wir dir im Namen des Herrn Jesus. Was seht ihr auf uns? Dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott stark gemacht, der hat ihn jetzt gesund gemacht. Petrus im Haus des Cornelius, was fällt dir vor mir nieder? Ich bin auch bloß ein sterblicher Mensch in Lystra. Wir sind sterbliche Menschen wie ihr, aber Jesus ist nicht. Don't look on us, look on him. Ruft seinen Namen an. Das zweite Missverständnis. Der Kindesvater sagt zu Jesus, wenn du überhaupt etwas kannst. Im Griechischen ganz zurückhaltend. Voller Frage formuliert, wenn du überhaupt Möglichkeiten hast, was zu schaffen, wenn du was kannst, dann erbarme dich über uns. Und Jesus nimmt ganz deutlich diese Frage auf, sozusagen, was sagst du, wenn du etwas kannst? Können tut der etwas, der glaubt. Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Bis in die Wortwahl hinein, nimmt ja Jesus eine Formulierung auf, die in der Urgemeinde und schon im alten Israel klar war. Alle Dinge sind Gott möglich. Dass die Sarah einen Sohn bekommt, 1. Mose 18, Elisabeth und Maria, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Dass reiche Leute wie wir in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt selig werden können, bei Gott ist kein Ding unmöglich, auch wenn ein Kamel nicht durch ein Nadelöhr kommt. Und noch an vielen anderen Stellen. Es ist ein Glaubensbekenntnis, bei Gott ist nichts unmöglich. Gott kann alles. Und jetzt nimmt Jesus dies Bekenntnis und sagt, ich, der Glaubende, habe Anteil an diesem ewigen Gott und seinem Können. Der Kindesvater hat es total, lieb gemeint, missverstanden. Er hat gewusst, wie wir es etwa von Nazareth wissen, Jesus konnte dort nicht eine einzige Tat tun wegen ihres Unglaubens. Wo kein Zutrauen zu Jesus da ist, keine Erwartungshaltung, da kann er auch nichts wirken. Er drängt sein Heilen nicht auf. Und als Jesus dann sagt, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt, bezieht der Vater des Kindes auf seinen Unglauben und sagt so rührend, hilf meinem Unglauben, ich möchte doch glauben. Ich bin fest überzeugt, aber nicht hundertprozentig gesagt. Aber ich kann das nur so zu verstehen, Jesus hat doch nicht schnippisch gesagt, wie es in manchen Healing Ministries geschieht. Wenn du richtig glaubst, if you would believe, you could be healed. Come on! Nein, Jesus hat gesagt, wenn du mich fragst, ob ich etwas kann, natürlich kann ich etwas. Nun ist ungewöhnlich, dass wir vom Glauben Jesu sprechen. Die Exegeten haben immer, wenn im Neuen Testament von der Pistis Christou geredet ist, Paulus spricht oft von der Pistis Christou, das verstanden als Genitiv Objektivus, Glaube an Jesus. Aber ich bitte euch zu überlegen, ob es nicht ein Genitivus Subjektivus ist, der Glaube des Christus, der am Grab des Lazarus sagt, Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, aber um der Menschen willen, gewähr mir's, dass Lazarus auferwecken darf. Jesus, der seine Augen und die Fische und die Brote gen Himmel erhebt bei der Speisung der 5000, der am Kreuz wahrmacht, was schon von Abraham galt, er hat geglaubt dem, der das Tote lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, dass es sein soll. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Ich bin fest überzeugt wie Pistis, Christou. Der Glaube des Christus ist die elementare, unüberbietbare Verbundenheit, die Jesus mit dem Vater hatte. Ich danke dir, Herr Gott Himmels und der Erde, dass du das den Weisen und Klugen verborgen hast, hast den Unmündigen geoffenbart. Ja, alle Dinge sind vor dir wohlgefällig gewesen. Das glaubende Reden mit seinem Vater. Ach, du lieber Kindesvater, alle Dinge sind doch mir vom Vater übergeben. Wie kannst du fragen, wenn du überhaupt was kannst? Ich bin fest überzeugt, dass der Vater hier ein Missverständnis hatte und Jesus ist liebevoll eigentlich fast drüber hinweggegangen und hat klar gemacht, er ist der, der etwas kann. Ich habe jetzt oft genug Blumhardt zitiert im Zusammenhang mit der Frage der Befreiung von dämonischen Geistern. Ist ja immer wieder naheliegend, dass wir an Blumhardt erinnern, obwohl Blumhardt immer gesagt hat, das Wichtigste in meinem Dienst waren nicht die Heilungen und Dämonenaustreibungen, sondern die Erweckung meiner Gemeinde in Möttlingen. Und dass ich es erlebt habe, dass nach einem halben Jahr wieder die Lauheit um sich gegriffen hat. Diese große Nüchternheit des Seelsorgers Blumhardt. Aber dieser Befreiungskampf bei der Gottliebe in Titus war ja dann entscheidend eingeleitet, dass Blumhardt sagte, lieber Heiland, jetzt haben wir lang genug gesehen, was der Teufel kann, lass du uns einmal sehen, was du kannst. Diese Frage, die schon in Markus 9 drin ist, die Frage, die uns bewegt in unserem Dienst, ach, bei jeder Predigtvorbereitung. Herr Jesus, lass sehen, was du kannst, die uns bewegt in unseren Haushalten und Familien, in denen viel nicht Störungen, Schwierigkeiten sind, der Teufel los ist. Auch in unserem eigenen Herzen. Ich darf mit einer Story noch schließen. Wir waren eingeladen von der Kirchenleitung in Württemberg bei Managern von Daimler Chrysler mit Edzard Reuter, fast so vornehm untergebracht wie im Haus Bethanien. Und wir waren darauf gerüstet, denen beizubiegen, wie man einen großen Betrieb sozial leiten kann, menschlich. Ach, die Manager haben lächelnd das abgetan und haben gesagt, das wollen wir gar nicht von euch wissen, das schaffen wir schon selber. Aber der Teufel ist doch nicht bloß in Jugoslawien los, war damals Jugoslawien-Krise, Beginn, sondern er ist auch in unserem Betrieb los und hinter unseren Glastüren zu Hause. Und sagen Sie uns, wie wir Anschluss bekommen können, Sie haben es in New Age-Terminologie dann ausgedrückt, an die Kräfte des Universums. Schweigen bei der Kirchenleitung. Es sehnen sich mehr Menschen, als wir ahnen, danach verbunden zu sein mit dem, der stärker ist als die Dämonen. Wunderbarster Jesus-Titel. Nach mir kommt, sagt Johannes der Täufer, der Stärkere. Jesus nimmt es auf, Matthäus 10. Ein Starker bewacht sein Haus, wenn aber der Stärkere über ihn kommt. Ich wünsche uns ein ganz neues Zutrauen zur Stärke, zum stärkeren Jesus. Herr, das schenke du uns. Wir rufen Jesus, Erbarmer, du von Gott gesandter Heiland, du Tröster, der du so Mitleiden hast mit den geplagten Menschen, der du sie nicht dem Teufel überlassen willst. Wir rufen dich an. Lass uns deine Helfer sein und lass uns noch viel mehr dir zutrauen. Amen.